Radio 1, Berlinale Talk mit Knut Elstermann.
Radio 1 auch in diesem Jahr wieder das offizielle Berlinale Radio und das heißt für uns auch, dass wir einen Preis mitverleihen. Und auf den freuen wir uns mal ganz besonders, wenn die Berlinale eigentlich schon vorbei ist. Am letzten Sonntag, da gibt es den Panorama Publikumspreis und zwar für den besten Dokumentarfilm und den besten Spielfilm. Und eine Kandidatin, die ich denke, ganz gute Chancen hat, zumindest ins Rennen zu gehen, ziemlich weit oben zu landen, sitzt jetzt bei mir, denn sie hat einen Film gemacht, der wirklich fürs Publikum da ist und der die Leute auch begeistern wird, bin ich mir ganz, ganz sicher. Der Film heißt Sissi und ich. Es ist mal wieder soweit, wieder ein neuer Film über die Kaiserin Elisabeth. Es gibt immer noch etwas über sie zu erzählen und immer wieder gibt es neue Perspektiven und sie hat eine ganz besonders schöne, originelle Perspektive gefunden. Freue mich erstmal sehr, dass sie da ist. Nach langer Zeit mal wieder. Damals Finsterworld war ein Riesenhit. Es war vor 10 Jahren ein großer Talentbeweis für dich und du hast dafür auch viele Preise bekommen. Jetzt also endlich dein neues Werk. Frauke Finsterwalder ist da. Hallo, schön dich wiederzusehen.
Hallo, schön dich zu sehen. Ich bin sehr froh, bei dir zu sein.
Dankeschön. Du hast das Drehbuch zusammengeschrieben mit deinem Mann, also mit Christian Kracht, ein sehr berühmter Schriftsteller. Ihr habt beide gemeinsam nachgedacht über Sissi und bevor wir darüber reden, welche sehr originelle Perspektive ihr gefunden habt, hast du eine Erklärung dafür, dass dieser Mythos einfach nicht aufhört? Wir haben Filme, wir haben Serien, wir haben einen Roman jetzt ganz aktuell von Karin Duwe. Also woher kommt das auch bei euch?
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich finde eigentlich Sissi jetzt so als Deutsche, die alten Sissi-Filme kennt, gar nicht so interessant. Also ich finde sie natürlich in meinem Film sehr interessant, weil ich eine sehr fiktive Figur, glaube ich, geschaffen hat, die mit der historischen nur bedingt zu tun hat. Aber ich kann es ja ehrlich gesagt auch nicht sagen. Es ist, ich glaube, es ist vielleicht einfach die Zeit, nach historischen Frauenfiguren zu suchen, so ein Trend. Und daran liegt es vielleicht.
Mag sein. Wir sind auf jeden Fall hier in der Endphase ihres ja viel zu kurzen Lebens. Und ich dachte, ich habe mich mit ihr auch logischerweise viel beschäftigt. Man kommt an ihr nicht vorbei. So erfunden fand ich das gar nicht. Also sie ist in einer Phase einer großen Unabhängigkeit. Sie ist nicht mehr am Hofe. Sie führt ihr Reiseleben, hat ein freies Hofleben gewissermaßen. Also ich dachte mir, deine Variante ist gar nicht so weit weg vielleicht von der originalen Sissi zu dieser Zeit?
Das stimmt, und aber deswegen habe ich mir auch diese Phase ausgesucht aus ihrem Leben, weil es aus dieser Zeit eigentlich keine Berichte gibt, keine Fotos und weil das für mich bedeutet hat, ich kann eigentlich alles erfinden und muss mich sozusagen nicht an die historischen Eckdaten halten. Und es ist ja auch, wie du vielleicht gemerkt hast, im Film so, dass sehr vieles auch einfach nicht stimmt. Also Sissis Mutter hat einen Auftritt, Angela Winkler. Diese Person wäre zu der Zeit, wo der Film steht, schon längst nicht mehr am Leben gewesen und so weiter. Also das ist alles ein bisschen, ja, sehr erfunden und sehr frei. Und das hat natürlich, also es gibt eben einen Grund, dass ich mir genau diese Zeit ausgesucht habe, in der ich sozusagen keine Rechenschaft schuldig bin.
Den Sissi-Fans so gegenüber. Susanne Wolf spielt diese Frau ganz großartig, wie ich finde. Also es hat eine solche Sinnlichkeit, eine Frechheit auch, wie sie ihre Freundinnen zusammenstellt, wie sie sich ihr Leben hernimmt. Dass man wirklich merkt, also Susanne Wolf hatte offenbar auch einen Riesenspaß daran, sich auch gemeinsam mit dir und mit Christian Kracht so eine Sissi zu erfinden. War sie gern dabei?
Ich glaube schon. Also ich habe ihr ja verboten, überhaupt irgendwas über Sissi zu lesen. Also es hieß dann immer, welche Biografien soll ich lesen? Ja. Ich habe gesagt, gar nichts. Dann ging es darum, soll ich ins Sissi-Museum gehen in Wien? Nein, auf keinen Fall. Also ich wollte einfach, dass sie wirklich das spielt, was im Buch steht und dass es eben eine Figur, die vielleicht sehr realistisch ist, aber doch entfernt ist von den historischen Darstellungen, in denen man eigentlich immer eher die depressive Sissi dann kennenlernt und gar nicht die mitreißende, charismatische, energetische, moderne Frau.
Ja, also wie gesagt, ich habe sie so im Kopf gehabt in diesen letzten Lebensmonaten, so wie du in diesem Film da zeigst. Das finde ich ganz erstaunlich. Und jetzt müssen wir endlich aber mal die Hauptperspektive beschreiben. Wir haben also die Sissi mit ihrem freien Leben und dann kommt die letzte Hofdame, die ist ja authentisch, die da hinkommt. Die gab es ja so.
Die gab es, also sie heißt auch, wie die letzte Hofdame hieß, Irma Starey. Aber die Figur in meinem Film ist eigentlich zusammengewürfelt aus ganz vielen Hofdamen. Also es gibt halt mehrere Berichterstattungen oder Tagebücher von verschiedenen Hofdamen, die zum Teil die aber auch nicht selber geschrieben haben, sondern irgendwelche Ghostwriter, die sehr, sehr im Stile der Romantik sehr verliebt in die Kaiserin und so weiter berichten. Und das heißt, die Figur in meinem Film basiert eigentlich auf verschiedensten Frauen Und ich habe sie dann aber, das ist dann historisch akkurat, wirklich nach dieser Frau benannt, die wirklich am Ende des Lebens von Sissi dabei war.
Die Gräfin, die letzten Minuten auch erlebt hat von Sissi, das ist ja auch sehr ergreifend. Gespielt wird sie von Sandra Hüller, die ja so unsere Türöffnerin ist. Also das finde ich auch sehr reizvoll. Wir betreten ja mit dieser Frau den Hof und begreifen erstmal, was da so los ist. Also wie man sich dazu verhalten hat, wie man sehr fit zu sein hat. Es gibt einen absoluten Fitness-Terror übrigens, den hast du auch erfunden, aber der übt natürlich einen enormen Druck jetzt aus auf diese Gräfin. Man will ja mithalten, ne? Sehr modern übrigens auch, finde ich das.
Ja, das ist natürlich, also erstmal muss ich sagen, die Rolle war von Anfang an für Sandra Hüller geschrieben, weil Sandra wie keine andere, finde ich, wirklich das Komische mit dem Horror eigentlich verbinden kann. Und das war eben sehr wichtig für den Film, der eben zwischen diesen beiden Stimmungen so schwankt. Und genau, der Fitness-Aspekt, das fand ich halt sehr witzig natürlich auch. Und es ist ja auch so, die Sandra Hüller spielt ja eine Frau mittleren Alters. Sie sagt irgendwann, sie ist 43, glaube ich. Und benimmt sich aber eigentlich wie ein Kind. Das merken wir auch gleich von Anfang an. Sie kommt mit ihrer Mutter an und ist dann in der Hofburg und untersucht dann erstmal ihre Unreinheiten im Spiegel. Also eigentlich wie so ein, ja, wie ein kleines Kind. Und in diesem Modus gelangt sie dann eben sozusagen, kann man fast sagen, in die Fänge der Kaiserin und macht dann aber auch alles mit. Und das fand ich eigentlich, oder finde ich auch sehr rührend, dass die Irma eigentlich alles mitmacht. Auch Dinge, von denen sie sicherlich noch niemals gehört hat. Sie wird ja auch gefragt, können Sie turnen? Sie weiß gar nicht, was Turnen ist. Ja, so.
Muss immer mitlaufen, ganz schnell. Übrigens, auch das ist ja doch ziemlich realistisch. Also ich war im Sissi-Museum gar nicht so lange her in Wien, fand das übrigens auch ganz schön, auch sehr niederschmetternd. Aber da gibt es ja diese Tongeräte. Also Sissi war schon wirklich sehr sportlich. Die hat das gemacht, die hat geturnt. Und zwar von morgens bis abends. Was du gerade beschreibst, hat aber auch was zu tun mit Herrschaftsanspruch. Ich habe es im Film so gesehen, sie formt sich ja auch ihre Mitmenschen und sie will auch diese Hofdame verändern. Also wenn sie jemand in ihren Fängen hat, das stimmt schon, dann ist sie offenbar auch jemand, der das Gegenüber völlig verändern will?
Ich glaube eher, weil der Film ist auch entstanden, also zu der Zeit, wo die Neverland-Doku über Michael Jackson rauskam. Und ich war damals in Amerika und das Thema des Groomings, also die, wie konnte das eigentlich passieren, dass die Opfer, dass die Familien auch eigentlich die Opfer diesem Popstar so zugeführt haben und so weiter, das hatte mich sehr fasziniert. Und deswegen geht es in dem Film eigentlich auch um Grooming. Und ich werde jetzt nicht das Ende des Films spoilern. Aber Irma wird meiner Meinung nach, da kann man sich aber auch streiten drüber, eigentlich von Sissi von Anfang an getestet, ob sie diejenige sein wird, die am Ende etwas erfüllt, was Sissi eigentlich von ihr mehr oder weniger verlangt. Und das passiert durch eine Mixtur von großer Nähe, Freundschaft, Spaß, den die beiden zusammen haben und dann wieder ja eigentlich Grausamkeit, Irma wegstoßen und so weiter. Und so wird eigentlich immer getrieben in eine Abhängigkeit.
Würde sogar sagen Manipulation. Also auch das kann die Kaiserin ganz gut. Menschen manipulieren, so an den Strippen ziehen. Wir reden auch gleich weiter über den neuesten Sissi-Film. Sissi und ich hören erstmal Musik daraus. Du hast jetzt keinen historischen Soundtrack. Also wir hören keinen Brahms oder sowas oder Wagner, sondern wir hören eine ganz wunderschöne Popmusik. Warum hast du dich dafür entschieden? Für Portishead zum Beispiel, ne?
Ja, also ich komme selber aus dem Zusammenhang, also ich habe mich immer wahnsinnig für Musik interessiert, das ist ein Riesenbestandteil meines Lebens und ich habe eigentlich bei all meinen Filmen immer Musik gehört und das war ausschlaggebend für Szenen, die ich dann geschrieben habe, aber bis jetzt hat die Musik es selten in die Filme wirklich reingeschafft und in diesem Fall war halt die Idee, wirklich die Songs zu benutzen und viele der Songs sind wirklich Lieder, die mich begleitet haben und die ich wirklich also selber sehr mag und das Einzige, was eben wichtig war, dass nur Frauenstimmen zu hören sind in dem Film, es sind alles Songs, die von Frauen gesungen sind.
Und darunter auch eine weitere Ikone. Also wir reden über Sissi, aber wir hören jetzt auch eine Legende, nämlich Nico mit diesem wunderschönen Lied Afraid, auch in deinem Film zu hören. Nico war das mit Afraid zu hören in dem Film Sissy und ich von Frauke Finsterweiler. Läuft im Panorama dieser Berlinale, hat also seine Weltpremiere hier in Berlin. Und wir haben ja schon etwas beredet über deine Konstellation, aber vielleicht sollten wir noch reden über die Machart auch dieses Films. Denn ich finde, du bleibst ja schon im Erzählerischen, anders als zum Beispiel Corsage, um den mal zu vergleichen, in dieser Zeit, hast aber zum Beispiel eine große Veränderung, anders als Corsage, der Film heißt ja auch schon so, hast du keine Korsette. Also irgendwie laufen die schon anders rum, die Frauen, als eben vielleicht in anderen Sissy-Filmen?
Ja, man sieht am Anfang des Films kurz ein Korsett, aber das ist nicht Sissy, die wir da sehen. Ich will es jetzt auch nicht erzählen. Das war eben auch eine Entscheidung, jetzt nicht nur auf das Korsett bezogen, sondern generell, weil ich ein Problem habe mit der Zeit, diesen viktorianischen Kleidern. Ich finde die halt irgendwie, ja, also ich kann halt Frauen nicht so wirklich ernst nehmen, die sowas anhaben. Ich kann das auch nicht glauben, wenn jemand so auf ein Pferd steigt, in einem langen Flatterrock und so. Ich finde das halt, ja, einfach nicht so, wie soll man sagen, ja, ich habe damit einfach ein Problem, ästhetisch, und deswegen war die Idee, sich eher an den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zu orientieren im Zuge der Kostüme, und das vor allem in der Zeit, wo die beiden auf Reisen sind, in Korfu, sind eigentlich auch eher sehr fließende Gewänder getragen werden. Und die Kaiserin hat dann auch mal so nasse Haare. Ich wollte auch unbedingt, es gab mal ein striktes Verbot, zu sitzen, ordentlich in dem Film. Also es musste immer gefläzt werden, die sitzen auf dem Boden, die Kaiserin hat mal nasse Haare und so. Ich wollte einfach, dass man denen sozusagen abnimmt, dass die leben, was ich immer in historischen Filmen schwierig finde, weil immer so getan wird, als würden alle so rumsitzen und mit gespreizten kleinen Finger die Teetasse trinken. Und das ist interessant, weil auf den historischen Fotos sieht man eigentlich auch, es gibt ein Foto von Sissys Schwester, das hängt in dem Sissy-Museum, wo die wirklich auf so einem Sofa rumhängt. Und das war sozusagen mein Mutbild für die Haltung, die wir in dem Film haben. Und dazu gehört eben auch, dass man eben Kostüme trägt, die das erlauben.
Wir sehen in diesem Film natürlich auch eine große Leidenschaft. Und ich würde sogar so weit gehen, also diese Perspektive der Gräfin ist eine Perspektive der Liebe. Also es ist schon auch wie eine Liebesgeschichte. Und das kann Sandra Hüller eben so schön mit so einer beiläufigen Natürlichkeit spielen, dass sie sich im Verlauf des Films immer mehr in diese Frau verliebt. Ist es Liebe?
Das ist die Frage, was Liebe ist. Und das war auch ein Grund für mich, dieses Drehbuch zu schreiben, weil ich auch untersuchen wollte, was ist Liebe, was passiert in einer Freundschaft, in einer Liebesbeziehung, wenn eine Person der anderen machtmäßig überlegen ist, was die Kaiserin ja auf jeden Fall ist, sie ist die mächtigste Frau ihrer Zeit. Und zu schauen, was ist Liebe, was ist Abhängigkeit. Auch die Liebe von Irma ist natürlich irgendwo schon eine ehrlich gefühlte Liebe, aber sie wird natürlich auch so ein bisschen reingetrieben durch die schreckliche Mutterfigur, die wir auch treffen in dem Film. Sie hat eigentlich keine andere Alternative. Und von daher ist es vor allem auch ein Film über Abhängigkeiten und die verschiedensten Facetten von Liebe, Missbrauch und was alles dazu gehört.
Also so viel kann man immer noch erzählen, wenn es um Sissy geht. So viele neue Aspekte gibt es, so viele komplexe Zusammenhänge. Sehr schön auch das Porträt des Kaisers. Markus Schleinzer spielt den, und auch das ist nochmal ein ganz neues, finde ich, hochinteressantes Bild, das du mit entwirfst. Aber lass uns nochmal kurz auf diese Ästhetik zurückkommen, weil du hast das vorhin nicht zu Recht gesagt. Das erinnert immer so an Filme der 60er Jahre. Übrigens auch, was so die Kameraführung betrifft, dieses Ranfahren, die Bilder. Manchmal denke ich, ich sehe so einen Film, wirklich so eine Hippie-Fantasie. Auch in Tschechien wurden so eine Filme gedreht. Tausend Schönchen war so ein völlig anarchistischer Frauenfilm. Also das gehört mir gut, dass du das spielst. Auch überraschend mit einer Ästhetik, die wir mit Sissy ja nicht unbedingt zusammenbringen würden sofort. Ist auch ein Überraschungseffekt.
Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, dass ich finde, dass im Kino der 60er, 70er Jahre auch Frauen halt eine große Präsenz hatten. Und deswegen, ja, stilistisch habe ich mich zum Beispiel bei Visconti auch stark bedient. Natürlich. Also auch im Sinne der Kostüme und so. Also wirklich diese sehr starken Frauen Figuren, aber auch der Zoom, der ja eigentlich total aus der Mode gekommen ist. Es wird gezoomt. Wir haben auf 16 mm gedreht, also einem sehr roughen Filmmaterial, weil ich eben auch keinen Hochglanz-Look wollte. Also ich wollte schon, dass es sozusagen sehr lebendig ist und der Film sozusagen atmet. Und genau, ja, dort haben wir uns eigentlich am Kino der 60er, 70er Jahre orientiert. Wobei ich inzwischen festgestellt habe, dass Visconti, glaube ich, sehr unsympathisch war. Ich habe da einen großen Streit immer mit Christian Kracht, dem Co-Autor des Films, weil der eigentlich so ein Visconti-Hasser ist und ich habe ihn immer verteidigt, aber muss sagen, ja, also man kann es so oder so sehen. Aber
das Thema könnten wir jetzt sehr vertiefen, weil ich auch eher wirklich ein Verehrer von Visconti bin, auch meine Probleme habe seit einem Dokumentarfilm über den Jungen, der eben die Hauptrolle gespielt hat in Tod in Venedig. Und das ist ein so harter Film, Der schönste Junge der Welt heißt der. Seitdem sehe ich Visconti auch etwas anders. Ist fast eine Form von visuellem Missbrauch gewesen. Aber das können wir hier nicht ausdiskutieren, würde ich gerne auch mit Christian Kracht darüber diskutieren. Also ich kann diese Einwände sehr gut verstehen. Ich will lieber verweisen auf den neuen Sissi-Film, der hier seine Premiere hat. Und du hast gerade so schön gesagt, der Film atmet und wir nehmen diesen Rhythmus des Atmens irgendwie auch auf. Also irgendwie werden wir Teil dieses Universums, so wie du Sissi siehst. Das ist deine Vision und die können wir jetzt besichtigen im Panorama der Berlinale, dann natürlich auch im Kino. Um 18 Uhr am Dienstag läuft er im Kubix 9 und da gibt es übrigens auch ganz wichtig eine Audiodeskription via App Greta, also für Menschen, die nicht sehen können, die können den Film dann trotzdem dort genießen. Und im Zoopalast läuft er am Samstag um 18.30 Uhr, der neue Film von Frauke Finsterwalder, die hoffentlich nicht so viele Jahre wartet bis zum nächsten Film. Will ich gerne mal wiedersehen. Danke dir.
Danke dir.